Fette werden auch bezeichnet als Bausteine des Lebens.
Da sagst du jetzt gleich so ein wichtiges Wort, was man auch ständig, wenn man Patient ist, aus dem ärztlichen Mund hört.
Was kann man denn tun bei erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko? Was würdest du in deiner Sprechstunde machen?
Schatzkiste Prävention. Der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute über einige allgemeine Grundlagen über Herz-Kreislauf-Risiko und Risikofaktoren für Gefäßverkalkungen, Herzinfarkte und Schlaganfälle. Ich freue mich heute ganz besonders, einen ganz ausgewiesenen Experten im Bereich der Prävention und vor allem des Fettstoffwechsels begrüßen zu dürfen. Herrn Professor Gerald Klose sitzt mir hier gerade gegenüber in Bremen. Gerald, sei erstmal ganz herzlich willkommen.
Ja, liebe Ulrike, vielen Dank für deine freundliche Begrüßung.
Ja, wir müssen wissen, Professor Klose beschäftigt sich seit den 70er Jahren bereits mit dem Fettstoffwechsel. Und lieber Gerald, ne, du bist ja Experte der Gastroenterologie auch, sprich der
Magen. Ja, das ist mein klinisches Teilgebiet, die Gastroenterologie.
Richtig, also Magen-Darm-Trakt quasi, Gedärm, alles, was da innen ist, und kennst dich mit dem Stoffwechsel deswegen ganz besonders gut aus. Und ja, vielleicht auch noch hervorzuheben, Gerald, der absolute Fettstoffwechsel-Papst, Professor Schettler, mag vielen ein Begriff sein, war ja dein Lehrer, nicht wahr?
Ja, das war mein Lehrer. Das war in den 70er Jahren, war Professor Schettler derjenige, der sich eingesetzt hat für die Erforschung des Fettstoffwechsels und seiner Beziehung zur Arteriosklerose und für die entsprechenden Therapien.
Ja, und du warst ja Chefarzt in Bremen und bist jetzt immer noch praktisch tätig und sprichst deswegen aus voller Praxis auch zu uns.
Ja, genau.
Ja.
Was sind, liebe Ulrike, denn die Risikofaktoren für Gefäßverkalkung, für Herzinfarkt und Schlaganfall?
Ja, Gerald, also da gibt es ja beeinflussbare und nicht beeinflussbare Risikofaktoren. Das muss man immer als erstes mal verstehen. Was wir natürlich nicht beeinflussen können, ist unser Alter, unser Erbe, also was wir von unseren Eltern und Vorfahren mitbekommen, und unser Geschlecht. Das sind drei Dinge, die können wir im Leben nicht ändern.
Und Erbe, da meinst du Genetik, nicht? Wir haben ja viele Zuhörer, die schon ganz gut was verstehen von der Sache.
Da hast du recht, also die Genetik, genau richtig. Und dann haben wir die beeinflussbaren Risikofaktoren und da können wir eine ganze Menge heutzutage tun und das ist das Großartige und wir werden in dieser Podcast-Reihe mehr zu jedem Thema dann noch hören. Also beeinflussbar ist der Fettstoffwechsel, beeinflussbar ist der Blutdruck, beeinflussbar ist das Gewicht, die Ernährung, das Bewegungsverhalten. Sehr gut beeinflussbar ist auch die Zuckerstoffwechselstörung, sprich der Diabetes mellitus. Und was jeder Patient selber in der Hand hat, das Rauchen. Das sind also unsere Risikofaktoren, die wir haben.
Was gehört zu einer Blutentnahme bei Verdacht auf Fettstoffwechselstörung?
Ja, also was Ihr Arzt immer guckt, zum einen werden ja die Fette selber gemessen, also das Cholesterin, und das werden wir da gleich nochmal dazu kommen. Da gibt es ja Unterpunkte, also das LDL und HDL, das wirst du lieber, Gerald, dann gleich erklären, was das bedeutet, ne? Aber vielleicht schon mal für den Volksmund, LDL, finde ich, kann man sich immer ganz gut merken, lass das lieber, ne? Also LDL, lass das lieber. Das ist sozusagen schlechte Cholesterin. Und HDL, auch dazu gibt es einen Merkspruch, kennst du den eigentlich?
Kenne ich nicht.
hab dich lieb. Also das ist sozusagen das gute Cholesterin, ja, ne? HDL, gut zu merken für unsere Patienten. Triglyceride und das Lipoprotein klein a, über den wir auch in einem extra Podcast reden. Und dann müssen wir daneben anschauen, die Leberwerte, Nierenwerte, Schilddrüsenwerte und auch die Zuckerwerte. Ja, lieber Gerald, Blutfette, wofür brauchen wir denn die eigentlich?
Ja, Fette werden auch bezeichnet als Bausteine des Lebens. Fette sind Naturstoffe und das chemisch-physikalische Charakteristikum dieser Naturstoffe, die in jedem tierischen und pflanzlichen Organismus vorkommen, ist, dass die Fette wasserunlöslich sind. Die Fette kommen vor in ganz unterschiedlichen Formen. Wir haben in der Medizin vor allem mit den Fetten oder mit den Lipiden, Cholesterin und Triglyceriden zu tun. Es gibt aber noch andere Formen von Fetten, zum Beispiel die Phospholipide und dann die verschiedenen Fette, die zum Beispiel im Nervengewebe vorkommen. Und dabei sind wir auch schon bei einem Aspekt der Bedeutung, die Fette haben. Fette haben eine Bedeutung als Strukturelement, die Triglyceride, und als Membranbestandteil. Und wie gesagt, sie haben eine Fülle von Funktionen im Organismus. Und was die Einzelnen dann bedeuten, gehen wir mit ihnen durch. Ich fasse vielleicht nochmal zusammen. Cholesterin und Triglyceride sind lebenswichtige Substanzen, lebenswichtige Naturstoffe. Das ist auch daran ersichtlich, dass der Organismus diese Lipide selber synthetisieren, selber aufbauen kann. Sie werden aber auch mit der Nahrung aufgenommen. Cholesterin ist dabei ein Bestandteil aller Zellmembranen und ist Vorstufe von biologisch aktiven Substanzen wie Hormone, wie Vitamine. Triglyceride sind die Verbindung des Alkohols Glycerin mit Fettsäuren. Und sie dienen der Energiegewinnung und sie dienen auch unserer Körperstruktur. Also was wir in der Unterhaut als Fettgewebe kennen, das sind Akkumulationen in Fettzellen von Triglyceriden.
Oh, in meinem Unterhaut-Fettgewebe sind also Triglyceride, gell?
Nicht nur im Unterhaut-Fettgewebe, sondern auch zum Beispiel im Bauchfett. Also Triglyceride sind die Form von Fett, denen man überall begegnet. Cholesterin ist eine fast transparente Substanz, wenn man sie rein darstellt. Die findet man so natürlich nicht, sondern sie ist wimmergebunden, das Cholesterin als Bestandteil von Membranen in Lebensmitteln jetzt tierischen Ursprungs. Cholesterinreich sind zum Beispiel Lebensmittel, die sehr zellreich sind, entsprechend viele Membranen haben. Dazu gehören dann Innereien. Dann können Krustentiere auch viel Cholesterin aufweisen. Spannend. Cholesterin und Triglyceride werden im Körper sowohl synthetisiert wie mit der Nahrung aufgenommen und sie werden zum Ort ihres Bedarfs in Form von Lipoproteinen im Blut transportiert.
Da sagst du jetzt gleich so ein wichtiges Wort, was man auch ständig, wenn man Patient ist, aus dem ärztlichen Mund hört und wenn man sich fragt, was das denn überhaupt bedeutet. Es hört sich ja immer komplex an, ist aber eigentlich einfach, ne? Was ist denn ein Lipoprotein? Was bedeutet das Wort?
Lipo kürzt ab den Lipid- oder Fettanteil und Protein ist Eiweiß.
Also Fett-Eiweiß-Verbindung sozusagen auf Deutsch.
Ja, Lipoproteine sind Fett-Eiweiß-Verbindungen, die praktisch dazu da sind, damit die Lipide, Cholesterin und Triglyceride im Blut transportiert werden können. Wir haben ja gelernt, dass Lipide wasserunlöslich sind. Blut ist eine wässrige Lösung. Und wenn Cholesterin und Triglyceride nicht gebunden wären, dann wären diese Moleküle praktisch Fetttröpfchen und würden also zu einer Fülle von Störungen führen. Und das vermeidet der Körper, indem er praktisch diese Fette emulgiert, so wie das zum Beispiel in der Mayonnaise mit Eigelb und Fetten geschieht und Öl. Und diese Lipoproteine hat man in ihrer Bedeutung schon in den 50er Jahren erkannt.
Und also das heißt, bevor du das weiter schön ausführst, das heißt nochmal einfach für mich zusammengefasst, ich habe sozusagen diesen Eiweißverpackung, um das Fett im Blut transportieren zu können.
Genauso ist es.
Richtig.
Genauso ist es. Und die Zusammensetzung der Eiweiße, die variiert in den unterschiedlichen Formen von Lipoproteinen. Lipoproteine werden unterteilt, und zwar auf der Basis der Differenzierung dieser Lipoproteine seinerzeit mittels der Ultrazentrifuge.
Was ist denn eine Ultrazentrifuge?
Die Ultrazentrifuge ist also eine Methode, wenn man also Plasma in Röhrchen gibt und dann ultrazentrifugiert, dann sind in bestimmten Schichten die unterschiedlichen Lipoproteine abgrenzbar. Und sie werden nach ihrer Dichte klassifiziert. Und diese Klassifikation beinhaltet dann folgende Lipoproteinklassen. Die Lipoproteine hoher Dichte, das sind die HDL, die du schon so humorvoll kommentiert hast. Dann die Lipoproteine niedriger Dichte, das sind die LDL. Die HDL haben ihre Funktion im Rücktransport von Cholesterin aus peripheren Geweben zurück zur Leber. In der Leber wird Cholesterin oxidiert zu Gallensäuren und Gallensäuren werden mit der Galle eliminiert und dann fäkal eventuell ausgeschieden. Und die nächste Lipoproteinklasse sind die VLDL. Das ist die Transportform, die überwiegende der Triglyceride. VLDL ist die Abkürzung für Very Low Density Lipoproteine. Und dann gibt es noch eine Lipoproteinklasse. Das sind die besonders triglyceridreichen Lipoproteine, die das unmittelbar mit der Nahrung aufgenommene Fett transportieren. Das sind die Chylomikronen. Die werden im Verlauf jetzt unseres Podcasts noch differenzierter besprochen werden, weil sie auch alle haben eine hohe biologische Bedeutung. Zusammengesetzt werden die Lipoproteine folgendermaßen. Die HDL enthalten vor allen Dingen Apoproteine. Das ist dieser Proteinteil, der wird als Apoprotein bezeichnet.
Also der Eiweißanteil?
Der Eiweißteil. Ja. Und die Abkürzung ist A, ich will es aber nicht zu differenziert machen.
Ja.
Low-Density-Lipoproteine sind die Transportform für Cholesterin. Sie enthalten wesentlich das Apoprotein B. VLDL sind Transportformen für die in der Leber aufgebauten, synthetisierten Triglyceride und Chylomikronen, wie gesagt, für die mit der Nahrung aufgenommenen alimentären Triglyceride, die Transportformen.
Das heißt, die Triglyceride können aus der Nahrung kommen, dann sind
Triglyceride aus den genau.
Dann die Chylomikronen und wenn sie aus der Leber kommen, wo sie hergestellt werden, dann werden sie als VLDL weiter transportiert.
Ja. Genau.
Gut, okay, habe ich verstanden.
Und die biologische Bedeutung ist, wie gesagt, zunächst der Transport der Lipide, wobei die HDL die Transportform für die Rücktransport von Cholesterin aus peripheren Geweben, zum Beispiel auch aus den Gefäßen, aus solchen atherosklerotischen Veränderungen zurück zur Leber zum Abbau sein können. Low Density ist die Transportform für Cholesterin, wenn also Cholesterin zum Ort des Bedarfs beispielsweise in die Nebenniere transportiert wird zur Herstellung von Steroidhormonen. VLDL die Transportform für Triglyceride, für die Energiegewinnung und Chylomikronen, wie gesagt, für Triglyceride, die mit der Nahrung aufgenommen wurden.
Ja, das hört sich ja jetzt alles sehr sinnvoll und auch nötig an. Aber was ist denn, wenn die zu hoch im Blut gemessen werden? Was ist dann?
Ja, die Konzentration der Lipide und der Lipoproteine ist im Wesentlichen genetisch determiniert, also durch Erbanlagen, wie vorhin schon mal angesprochen wurde, bei den beeinflussbaren Risikofaktoren. Aber Verhaltenssituationen und auch Medikamente können auch noch eine Rolle spielen hinsichtlich der Lipidkonzentration, die man bei einem Menschen vorfinden kann. Die zentralen Bedeutungen erhöhter Lipidkonzentration sind cholesterintransportierende Lipoproteine, sind Risikofaktoren für die Arteriosklerose, also für Krankheiten.
Also ne?
Sind Erkrankungen, die, also es wird als Arterienverkalkung oft bezeichnet und Triglyceriderhöhungen sind in geringerem Umfang auch mit Risikofaktoren für Gefäßverkalkung oder für Gefäßveränderung. Aber die extremste Konsequenz, pathologische Konsequenz sehr hoher Triglyceridkonzentration, und das werden wir in unserem Podcast jetzt sehr detailliert auch durcharbeiten, ist das Risiko für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, für eine Pankreatitis.
Okay, das heißt, zum einen kann ich also Gefäßverkalkung, im schlimmsten Fall Herzinfarkt und Schlaganfall erleiden, und auf der anderen Seite bei den Triglyceriden könnte sich meine Bauchspeicheldrüse auch entzünden. Das sind sozusagen die beiden schlimmen Konsequenzen. Ja. Okay.
Was, Ulrike, gibt es für Fettstoffwechselstörungen, die du in deiner Sprechstunde jetzt zu behandeln hast?
Ja, du hast es ja eigentlich schon in dem Vorgesagten definiert, aber nochmal zum klaren Verstehen. Also man kann entweder nur eine Erhöhung des Cholesterins haben, da sagt ihr Arzt oder schreibt in einem Arztbrief, damit sie die Briefe auch mal so ein bisschen verstehen, Hypercholesterinämie, hyper ist sozusagen zu viel, Cholesterin ist dieses Blutfett und Ämie heißt im Blut, also zu viel Cholesterin im Blut. Das ist die eine. Zweitens können isoliert die Triglyceride erhöht sein. Das heißt dann Hypertriglyceridämie, wieder das Gleiche, ne? Hyper zu viel Triglycerid, das Blutfett, was Frau Sarklose gerade erklärt hat, und Ämie im Blut, also zu viel Triglycerid im Blut. Da wird ja auch noch ein extra Podcast über die Triglyceride folgen. Dann kann auch gemischtförmige Fettstoffwechselstörungen vorkommen, wo sowohl als auch erhöht ist. Und noch was Besonderes, ein sogenanntes Lipoprotein klein a, also auch ein besonderes Blutfett, auch dieses kann erhöht sein. Und darüber haben wir aber auch einen extra Beitrag. Ja, lieber Gerald, und bei Fettstoffwechselstörungen, wir haben ja schon beeinflussbar, nicht beeinflussbar geredet, was ist noch so ein Grundsatz, wie wir die einteilen können? Was müssen wir da bedenken?
Die Einteilung von Fettstoffwechselstörungen hat für die Wahl der Therapie und für die Information zur Prognose eine ganz, also zu den Konsequenzen, die Fettstoffwechselstörungen haben, hat diese Klassifikation, die Einteilung, eine Riesenbedeutung. Ganz grob teilt man zunächst ein in primär, das sind genetisch erbbedingte Fettstoffwechselstörungen und sekundäre Fettstoffwechselstörungen. Das sind Fettstoffwechselstörungen, die durch äußere Faktoren zustande kommen. Zum Beispiel können Lipidveränderungen bei Lebererkrankungen, bei Nierenerkrankungen auftreten. Du hast vorhin bei der Diagnostik von Fettstoffwechselstörungen auch erwähnt, dass man Schilddrüsenhormone, Zucker und Nierenwerte mitbestimmen soll und Leberwerte. Und das ist begründet in der Möglichkeit, dass eine sekundäre Fettstoffwechselstörung vorliegt. Und ganz charakteristisch sind hohe Cholesterinwerte bei einer Unterfunktion der Schilddrüse. Das ist zum Beispiel wichtig. Oder auch bei Nierenerkrankungen können hohe Lipidwerte auf bestimmte Nierenerkrankungen hinweisen. Die zweite Art, Fettstoffwechselstörung einzuteilen, ist nach der Art, wie Lipide, Cholesterin und Triglyceride erhöht sind und was sie jeweils für eine genetische Ursache haben. Du hast die Art ja schon genannt, Hypercholesterinämie, gemischte Hyperlipidämie, Hypertriglyceridämie und LPA-Erhöhung. Und die jeweiligen genetischen Ursachen ist dann der nächste Punkt, den du in der Sprechstunde bei deinen Patienten realisierst.
Verstehe. Also ich gucke primär sozusagen, ist es erblich, genetisch, oder sekundär liegen andere Krankheiten zugrunde, die das möglicherweise begründen. Habe ich auch gut verstanden, lieber Gerald.
Ja.
Ja, wie ist es denn mit Leitlinien? Wonach richten sich denn die Ärzte oder wir Ärzte, wonach richten wir uns?
Die Leitlinien sind für uns Empfehlungen, wie wir Fettstoffwechselstörungen bewerten sollen, wie wir sie diagnostizieren sollen und was wir für Konsequenzen ziehen sollen. Und da kann ich ganz grob an dieser Stelle sagen, im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen man sogenannte Grenzwerte für Cholesterin aufgeführt hatte, wo man sagte, also Cholesterin zum Beispiel wurde in den 70er Jahren als normal gesagt, Cholesterin ist 200 plus Alter. Das hat man längst vergessen. Es gibt keine Grenzwerte mehr, wo man sagt, Cholesterin ist bis da und dahin normal, sondern man hat vorgeschlagen, Zielwerte für Cholesterin, die man behandlungsmäßig anstreben sollte, wenn man kann, wobei dann das Ausmaß und die Ursachen der Hypercholesterinämie eine Rolle spielen für die Zielwerte und das Risiko, das einer hat. Beispielsweise wird Patienten, die leider betroffen sein können von einem Herzinfarkt, geraten, einen LDL-Wert von unter 55 anzustreben. Also
oder,
man sagt nicht mehr normal
1,4,
ist 200.
Ne, wir müssen ja, oder 1,4 Millimol.
Oder 1,4 Millimol pro
Liter. Ja, ich sitze ja hier im Osten, ne, wir haben die Millimol,
ja, genau.
Ihr habt die Milligramm pro Deziliter.
Das ist also nicht nur im Osten, auch in der angelsächsischen Literatur, Ulrike, ist auch Millimol. Wir haben da, wie gesagt, diese beiden Dimensionen.
Ja, okay. Also,
und gut. Triglyceride werden behandelt nach Schweregrad und Ursache. Also massive Hypertriglyceridämien haben bestimmte Formen der Behandlung und je nachdem, was für eine Ursache die Triglyceriderhöhung hat, wird versucht, also zum Beispiel bei Diabetes, mit einer besseren Einstellung oder bei Diätfehlern mit entsprechenden Lebensstilberatungen dagegen zu wirken.
Verstehe.
Ulrike, was kann man denn tun bei erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko? Was würdest du in deiner Sprechstunde machen?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt von diesem ersten Aufschlag, den wir hier einführend geben wollen. Wir können eine ganze Menge heutzutage tun. Zum einen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, als Patienten ganz viel selber tun. Und das ist das Schöne in der Stoffwechselmedizin und überhaupt in der Prävention. Sie können erstens vor allem nicht rauchen. Das vermindert das Herz-Kreislauf-Risiko ganz enorm. Dann haben Sie einen großen Einfluss auf die Ernährung, auf Ihr Bewegungsverhalten. Und da muss man dann aber auch wieder differenzieren, was man damit erreichen kann. Bei den Triglyceriden oder beim Diabetes können Sie mit Ernährung und Bewegung sehr, sehr, sehr viel erreichen. Also da haben Sie es wirklich in der Hand zum großen Teil. Bei dem Cholesterin, wenn es erblich ist, wie Professor Klose ausgeführt hat, diese schweren genetischen Formen, da können Sie am Cholesterin selber leider wenig tun, auch am LP-Klein-A können sie nichts tun, aber sie beeinflussen trotzdem ihr Gesamtrisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, indem sie sich gut ernähren und ordentlich bewegen. Und lieber Gerald, wir Ärzte, was können wir denn weiterhin tun, wenn unser Patient jetzt seine ganzen Kräfte schon eingesetzt haben? Was können wir noch tun?
Wir müssen Maßnahmen dem Patienten empfehlen und anbieten und erklären, die den Fettstoffwechsel betreffen, die also eventuell erhöhte Cholesterinwerte normalisieren oder wenn also ein LDL-Ziel sehr niedrig ist, wie man also die Senkung auf diesen niedrigen LDL-Zielwert unterstützen kann durch Maßnahmen. Wir müssen den Blutdruck einstellen, wir müssen den Diabetes einstellen, wenn er vorhanden ist. Und wenn der Patient bereits von einer Arteriosklerose-bedingten Gefäßerkrankung betroffen war, also im Wesentlichen ist das der Herzinfarkt, aber auch der Schlaganfall oder periphere arterielle Verschlusskrankheit kommen daran, dann muss man auch immer noch eine antithrombotische Therapie noch mit ins therapeutische Spektrum nehmen.
Neben Cholesterinsenkern kriegen Sie dann sozusagen ASS oder irgendwie so ein Plättchenhemmer,
das ist also
im Wesentlichen so ein Gerinnungshemmer.
ASS, aber die Kardiologen geben ja noch ganz andere Thrombozytenaggregationshemmer, je nach der Intervention, die also bei den Patienten zurückliegt.
Ja, das heißt, ich muss das Blut auch sozusagen dünn genug machen, formuliert.
Ja, oder die Komplikation,
ne?
Das muss man sich immer wieder mal klar machen, die Arteriosklerose-bedingten Komplikationen, vor allem der Herzinfarkt, entstehen dadurch, dass also diese herdförmigen Auflagerungen in den betroffenen Arterien, die überwiegend Cholesterin enthalten, die können einreißen und der Organismus denkt bei so einer Verletzung an eine Besserungsmethode in Form einer Thrombusbildung. Und dieser Thrombus kann natürlich das Gefäß verschließen und dann also erklären diese plötzlichen Ereignisse, die ganz charakteristisch sind für viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allen Dingen für den Herzinfarkt. Also man kann sich gern gesund fühlen und kann 10 Minuten später einen Herzinfarkt haben. Und um praktisch diese Komplikation der thrombusvermittelten Gefäßverschlüsse zu verringern, gibt man diese antithrombotische Therapie, wie du sagst, das Aspirin.
Kann ich gut verstehen.
Ulrike, Risikofaktoren außer Alter, Erbe klingt immer so komisch. Genetik würde ich lieber sagen. Ja, weil bei Erbe denkt man ja, man erbt ein Haus oder sowas, nicht?
Ja, man erbt deswegen, leider nicht nur Geld, sondern auch Gene, nicht wahr?
Ja, deswegen lieber Gene sagen und Geschlecht sind heute gut beeinflussbar.
Ja, da kommen wir nämlich mit schon zur Zusammenfassung, lieber Gerald, von diesem ersten Teil der Risikofaktoren für Gefäßverkalkung, Herzinfarkt und Schlaganfall. Du hast recht, das meiste können wir sehr gut beeinflussen heutzutage und das schaffen wir, indem wir im Arzt-Patienten-Team zusammenarbeiten. Jeder von uns kann sehr, sehr viel beitragen, um das Risiko deutlich zu reduzieren und damit, das ist die positive Botschaft, Herzinfarkt, Schlaganfall und auch Beinarterienverschlüsse oder gar Amputationen zu vermeiden. Wir haben es zusammen in der Hand und wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei und auch Ihren Ärzten und alles Gute.
Ja, dem schließe ich mich sehr gerne an, liebe Ulrike.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal. Thank you.